ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Amerika hat gewählt, Deutschland steht vor Neuwahlen. Das alles gerade in kürzester Zeit. Rüdiger Maas ist bei uns. Sie sind renommierter Generationenforscher. Schön, dass Sie hier sind. Guten Morgen.
Hallo, grüß Sie.
Lassen Sie uns ganz kurz auf diese Nachrichten schauen, aus Ihrer Sicht als Generationenforscher. Wenn da jetzt gerade so viel auf einmal passiert, geht da jede Generation anders mit um?
Ja, wir haben auch, wenn man es mal unabhängig von den Generationen in Lebensphasen sieht, sind die Jüngeren natürlich schneller bereit, auch Wechsel wahrzunehmen oder Veränderungen wahrzunehmen als ältere Menschen, die ja eher festgefahrener oft sind. Und es waren tatsächlich jetzt zwei Extremmeldungen an einem Tag. Ne? Das eine am Vormittag, das andere am Abend, wenn man so möchte.
Und da heißt ja mal Stichwort Resilienz. Normalerweise würde man doch den Älteren eher eine höhere Resilienz unterstellen, dass die es besser verkraften, oder nicht?
Ja, es geht eher um das gefestigte Bild auch nochmal zu neu kalibrieren. Viele gingen vielleicht davon aus, dass Harris gewinnt oder eben nicht Trump. Und da sind Jüngere ein bisschen flexibler, die sind noch ein bisschen stärker in Social Media aktiv und sind dann zeitnah mit solchen Themen halt konfrontiert.
Hat wahrscheinlich auch ganz viel mit Erwartungshaltungen zu tun, oder?
Ja, oder mit festgefahrenen Themen, wo ich einfach sage, da lasse ich jetzt weniger los. Aber wenn die Jüngeren zum Beispiel auf dieses Thema Trump anders blicken, wie es die Älteren. Also Trump wird ja sehr stark auch, wenn man so will, protegiert, in Anführungszeichen, von Elon Musk, der eben bei den Jüngeren einen hohen Stellenwert hat. Und damit wird auch auf Trump anders geschaut, als wir das machen. Und auch das Ampel aus bedeutet ja für Junge, ja, jetzt sage ich mal, die jungen Erstwähler, die jetzt vielleicht 20 Jahre sind, die kannten ja nur Angela Merkel und jetzt Olaf Scholz. Das hieß, Angela Merkel war für die eine Form von Sicherheit, weil da irgendwie alles in Ordnung war. Olaf Scholz war eben diese, für die eben so eine unsichere, krisenhafte Zeit. Und deswegen blicken die vielleicht auch positiv auf so eine Neuwahl.
Das heißt, die Jüngeren sind auf Unsicherheiten besser zu sprechen?
Naja, die Jüngeren gehen mit Unsicherheiten extremer um als die Jüngeren noch vor 10, 20, 30 Jahren. So müsste man das sehen.
Nämlich, weil sie sagen, ach, wir sind sowieso Veränderungen gewohnt?
Nee, die Jüngeren sind viel verunsicherter bei vielen Dingen und haben jetzt mehr Ängste, was passiert. Und wenn jetzt die ersten Ansprechpartner, die Eltern, jetzt auch noch Ängste ausstrahlen, potenziert sich das sehr stark. Während die Älteren da eher relaxter jetzt mit dem umgehen, weil sie sagen, okay, wir haben jetzt schon alles erlebt, theoretisch auch bei Trump, das werden wir jetzt auch überleben. Das hatten wir ja auch 4 Jahre überlebt, das geht schon ein Stück weiter. Also jetzt von den Thematiken her gehen Ältere anders mit solchen Dingen um als Jüngere.
Sie schauen ja lösungsorientiert darauf und wollen die Generationen zusammenbringen. Man hört dann immer so viel, ah, die Jungen wollen alle gar nicht mehr und die anderen schimpfen auf die Älteren. Jetzt gerade in so einer Situation, was raten Sie denn dann einer Familie, wenn jetzt so viele unterschiedliche Nachrichten einströmen, da wird drüber gesprochen, wie geht man am besten konstruktiv damit um?
Naja, konstruktiv immer, indem man erstmal zuhört und versucht, dann die Meinung des anderen dann auch konstruktiv zu bearbeiten. Das heißt, vielleicht nach Logikbrüchen oder wie auch immer durchgeht, aber eben nicht das gleich schlecht redet oder dann auch aufs Alter reduziert oder auf irgendwelche anderen Dinge, wo derjenige, der jetzt dann quasi der Sender ist, erstmal gar nicht raus kann. Also ich kann nichts dafür, dass ich alt bin oder dass ich jung bin und dann weniger Erfahrung habe. Wir sollten eher auf die Inhalte schauen und dann schauen, wie man den anderen mehr oder weniger, dann wenn ich ein Bild habe, das ich möchte, dass der andere es eben auch teilt, dann überzeugt und nicht überredet.
Jetzt beschäftigen Sie sich vornehmlich mit den jungen Generationen. Müssen wir erstmal kurz einordnen. Also wird ganz oft über die Generation Z gesprochen. Inzwischen gibt es schon die Generation Alpha. Wie können Sie die einordnen?
Naja, also diese ganzen Begrifflichkeiten sind eigentlich populärwissenschaftlicher Natur. Da ist jetzt kein wissenschaftliches Konzept dahinter, dass wir in der Automatik alle 15 Jahre eine Generation ausspucken. So einfach geht es natürlich nicht. Wir haben aber Generationenunterschiede. Die sind eigentlich ganz spannend. Es hat viel damit zu tun, wie wir aufwachsen. Also die jungen Menschen, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen, sind tatsächlich so stark mit Social Media und Internet, Digitalisierung groß geworden, dass sie sich ein Leben ohne gar nicht mehr vorstellen können. Da würde die Fantasie nicht ausreichen, so wie wir Älteren uns kein Leben vorstellen können ohne Schrift oder Zahlen. So, und da gibt es eben solche paar Brüche. Oder wie eben beschrieben, die Jüngeren kannten quasi nur Angela Merkel und jetzt Olaf Scholz. Sie haben gar keinen Vergleichsmoment, wie sonst noch Politik oder Regierungschef sein können. Und das wirkt natürlich anders auf mein Wahlverhalten als jemand, der jetzt eine längere Vita hat und noch vielleicht die älteren Protagonisten kannte, wie jetzt von mir aus Franz Josef Strauß oder Schröder oder wie auch immer, die halt dann einfach auch eine ganz andere Form von Persönlichkeiten darstellten.
Sie haben ein eigenes Institut gegründet, sind selbst Vater. Also Sie können wirklich sagen, tickt die Jugend von heute wirklich so anders? Zu welchem Schluss sind Sie gekommen?
Ja, beziehungsweise ja, die Jugend, ne, muss man immer so fragen.
Pauschal.
Und, genau, und was es tickt. Nicht, ja. Aber die hat auf jeden Fall eine andere Sicht als Kohorten davor. Und da gibt es 3 Nova, die man beleuchten muss, die es so in der Geschichte der Menschheit nie gegeben hat. Also wir haben jetzt so eine Situation, dass die größte Kohorte, die wir je hatten, die sogenannten Babyboomer, den Arbeitsmarkt stark verlassen und die kleinste nachkommt. Das bedeutet, dass ich auf dem Arbeitsmarkt mag mir mehr oder weniger den Arbeitsplatz aussuchen kann. Politisch gesehen bedeutet es aber auch einen enormen Überbau an älteren Menschen. Das wird dann irgendwann, wenn ältere Menschen dann tatsächlich so mehr oder weniger noch mehr die Mehrheit sein, das wird sich auch in der Arbeit dann irgendwann nivellieren. Aber jetzt ist es eben ein Sonderfall. Das zweite Novum ist die Volldigitalisierung. Etwa 99,7% haben ein Smartphone, mit dem sie mindestens 4 bis 12 Stunden täglich im Netz sind. Auch dadurch auch immer eine Mitsozialisierung durch Social Media stattfindet in vielen, vielen Ebenen. Wir haben sogar hirnphysiologische Veränderungen. Und das Dritte ist, wir haben heute auch ein ganz anderes Elterndasein. Also gesamtgesellschaftlich haben wir uns stark verändert. Wir haben einen enormen Fokus auf jüngere Menschen, die sehr viel weniger sind. Wir heben viel, viel hoch und hinterfragen plötzlich viele Dinge bei den Jüngeren anstatt uns selber und so weiter. Und diese veränderten Situationen führen dazu, dass junge Menschen heute die Welt anders wahrnehmen, wie noch junge Menschen vor 20 Jahren zum Beispiel.
Wie verändern Sie denn dann mit dem Wissen Ihr Vaternsein?
Ach, sehr. Sehr, also zum Beispiel achte ich extrem auf die Digitalisierung zu Hause als Beispiel, bei der Art, wie wir Geschenke geben, bei der Art, wie wir kommunizieren und solche Dinge, würde ich nicht machen, hätte ich nicht die Forschungsergebnisse, weil man ja sonst immer aus dem eigenen Umfeld solche Dinge wahrnimmt, von den eigenen Kindern, von den Freunden der Kinder, und da hat man einfach einen ganz anderen Blick drauf, aber wenn man diese Ebenen hat, also diese Metaperspektive, diese ganz großen Daten, dann hat man ganz anderen Horizont.
Wenn Sie jetzt sagen, Sie achten drauf, bedeutet, Sie sind streng oder was heißt es konkret?
Vielleicht konsequent, würde ich sagen. Vielleicht kann ich streng konsequent oder vielleicht ein souveräneres Verhalten. Also dann ist eben das Handy aus oder es findet gar nicht statt. Ich mache auch kein Foto permanent von meinen Kindern oder wo wir hinfahren. Und tatsächlich, wenn man Urlaub fährt, gibt es eben kein Tablet hinten, sondern man muss aus dem Fenster schauen. So langweilig sich das anhört oder sich unterhalten.
Wie lange geht das gut? Wann wird gequengelt?
Das geht extrem gut, weil sie es gar nicht anders kennen. Das muss ich dazu sagen. Ganz im Gegenteil. Also wenn dann meine Kinder mit anderen Kindern konfrontiert werden, die permanent auf dem Tablet schauen oder auf dem Handy, finden die es erstmal abstoßend. Sagen, das ist mir zu langweilig. Das möchte ich gar nicht.
Okay.
Geht, also, es ist alles machbar. Man stelle sich vor, wir sind ja auch so aufgewachsen. Ja.
Trotzdem ist ja immer dann, die anderen dürfen und wir dürfen nicht. Also sowas kommt ja dann auch regelmäßig vor.
Ja, jetzt noch nicht. Also muss ich sagen, nee, solche Diskussionen hatte ich eigentlich nicht, sondern es ist eher so, man schaut eher so ein bisschen trauriger auf die anderen, dass die keine anderen Konzepte haben, als nur aufs Handy zu schauen. Tatsächlich. Und ich forciere das jetzt auch gar nicht so, dass ich das permanent anspreche, sondern es kommt von den Kindern dann eben selber und dadurch merke ich, okay, dann lasse ich das auch so.
Merken Sie, dass es Ihren Kindern gut tut im Vergleich zu anderen Kindern? Können Sie das feststellen?
Ja, es bedeutet aber halt mehr Aufwand für mich. Ne? Ich kann jetzt nicht schnell das Tablet vorschieben und sagen, hier konzentriere, ich muss mich gerade konzentrieren, sondern ich muss mich viel, viel mehr mit dem Kind beschäftigen. So, was eigentlich auch die originäre Aufgabe eines Elternteils. Aber also an der Stelle, ich gehe einfach davon aus als Psychologe, dass das das Richtige ist.
Ja. Es braucht klare Regeln, es braucht wahrscheinlich mehr Auseinandersetzung.
Es braucht Struktur, klare Regeln, genau, es braucht Struktur, klare Regeln. Es braucht aber auch ein extremes Vorleben. Ich glaube, vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass wir als Vorbilder agieren. Also ich will mal ein Beispiel nennen. Wir hatten in unserer Studie 86 Eltern zu ihrem Erziehungsverhalten befragt. Da waren nicht wenige Eltern dabei, die mehrere tausend Bilder von ihrem Kleinkind haben. Das vielleicht erst 3, 4 Jahre alt ist, mehrere tausend Bilder. Man kann sich vorstellen, dass da mehr oder weniger jedes Art von positivem Feedback immer das Handyfoto ist. Und irgendwann ist auch das Handy der Responsegeber, gar nicht mehr die Person. Und dadurch lernt das Kind relativ schnell, dass das Handy immer was positiv konnotiert ist. Oder es ist halt immer mit positiven Szenen quasi konditioniert. Und dann ist es natürlich schwer, dem Kind irgendwann mal zu sagen, leg mal das Handy weg, weil ich auch permanent drauf schaue. Es geht ja schon so, dass Kleinkinder heute fragen, wie schnell ist das schnellste Auto der Welt, wie schnell ist das, wie groß ist das größte Land. Und wenn dann die Eltern sagen, weiß ich nicht, sagen die Kinder sofort, ja, dann frag doch Google.
Ja.
In 2, 3 Jahren würden sie sagen, frag doch ChatGPT.
Ganz schockierend, manchmal, ich bin viel mit Bus und Bahn unterwegs, ja, und dann wirklich kleine Kinder schon zu sehen im Kinderwagen, die dann ein Tablet oder Handy in der Hand halten.
Ja, genau. Also ich ist jetzt ja hier jetzt auch eine Schulklasse, die durchs Haus geht, wo mehrere Kinder jetzt ein Handy hatten. Und da schauen halt die Kinder erstmal für sich. Ne? Man unterhält sich nicht mehr. Man ist in so einer eigenen Welt. Und man hat so eine fragmentierte Aufmerksamkeit. Das ist eben das Traurige. Also Kinder gehen dann in den Zoo und schauen permanent auf ihren Smartphone. Da ist der Zoo natürlich sekundär. Und da stellt sich mir die Frage, warum mache ich das dann überhaupt?
Generation arbeitsunfähig heißt das aktuelle Buch vom Generationenforscher Rüdiger Maas bei uns in SWR1, Leute. Jetzt sagen Sie ja, ich möchte zu Lösungen beitragen. Aber wenn ich dann erstmal den Titel sehe, Generation arbeitsunfähig, könnte man meinen, Sie wollen den ans Bein pinkeln.
Ja, hört sich sehr provokant an. Aber in der Tat, wir haben über 4000 Menschen in der Bundesrepublik befragt, was sie denn mit der jungen, mit der Kohorte, die jetzt in den Arbeitsmarkt eindringt, also Anführungszeichen die Generation Z, assoziieren, und die meisten schlechte Arbeit, faul und so phlegmatisch. Und das haben wir mal kumuliert, weil wir dann auch die Leute gefragt haben, findest du, dass die Generation Z faul ist? Und da haben wir mal das kumuliert, 90% dem zugestimmt und nur 10% haben dem sage ich mal, widersprochen. Und deswegen war der Titel auch so. Da können wir es auch gleich so nennen, ne, wenn alle das so sehen.
Die Frage ist jetzt natürlich, ist es denn wirklich so? Sie haben Veranstaltungen besucht, ich fand das ganz interessant zu erlesen schon im Vorwort. Was passierte da? Da waren nur junge Rednerinnen und Redner auf der Bühne.
Ja, das Spannende ist, dass wir uns verändert haben. Die Jungen passen sich eigentlich immer nur der Umgebung an. Also wenn man so möchte, ist, wenn wir sagen, die Jüngeren sind faul, müssen wir gesamtgesellschaftlich attestieren, wir sind alle ein Stück fauler geworden und die Jungen sind eigentlich nur ein Spiegelbild von unserer Gesellschaft. Ja, in dem Buch beschreibe ich am Anfang eine Szene, die ich selber so erlebt habe. Ich war auf einem Komposium eingeladen, wo junge Menschen über die Generation Z sprechen konnten. Und ich fand das so unglaublich unreflektiert, wie die da sprachen. Ich fand das überhaupt nicht gut. Und alle, die da so zugehört haben, waren so ein bisschen meiner Meinung. Also man hat sich da so unterhalten. Aber alle haben dann applaudiert und sind danach hin zu den Jungen und haben gelobt, wie toll sie das fanden. Also waren die Älteren nicht komplett ehrlich. Keiner hat sich getraut, ihnen die Wahrheit zu sagen. Es wurde auch immer wieder dann, im Nachgang habe ich mit den Leuten gesprochen, komisch, mir hast du was anderes erzählt wie jetzt den Jungen. Ja, man musste ja auch motivieren. Und sage ich, ist das die Form, wie wir ehrlich und transparent sind? Und mir fällt das ganz oft auf, dass wir über die Jüngeren quasi hintenrum so negativ sprechen und vornerum ne, nie die richtigen Wahrheiten. Also das ist ja auch nicht, wie wir es gewollt hätten an der Stelle. Dann lieber erst keine Bühne bieten oder dann erst eine Bühne bieten, wenn die Leute wirklich was können. Aber wir heben die auf ein Tableau in die Bühne und wundern uns dann, wie die so sind. Oder noch witziger, wenn dann die Leute sagen, ja, ich finde die Jungen alle so selbstbewusst und so kritisch und so und sehen gar nicht, dass wir denen ja auch die Bühne dafür bieten. Früher musste man wirklich viel können, um da oben zu stehen.
Haben Sie denn erforscht, woran das liegt, dass dann eben wir nicht die Wahrheit sagen als ältere Generation?
Also ich glaube, dass die Menschen so 40, 50 ihre Rolle noch gar nicht gefunden haben. Wer sind wir eigentlich? Sind wir jetzt da? Sind wir Eltern, beste Freunde? Sind wir jung geblieben? Wollen wir nicht so werden wie unsere Eltern? Sind wir digital fit? Wo sind wir? Und wir tun uns ganz schwer mit uns. Da gab es auch eine ganz spannende Studie in der Charité, dass sich Menschen jetzt auch jünger fühlen, als sie tatsächlich physisch sind. Also das sind 60-Jährige.
50 ist das neue 30, 70 ist das neue 50, heißt es. Ne?
Genau. Und irgendwie stören da, wenn man ganz ehrlich sind, die Jungen, weil die sind nicht alt. So, und wir sind wirklich jung. Und wir kolonialisieren ja immer mehr die Jugendräume. Wir sind jetzt alle auf TikTok, wir sind jetzt auf jeden Facebook ist das Durchschnittsalter 55. Und das war ursprünglich immer für junge Menschen gedacht. Und da kommen wir Alten sofort hinterher.
Das heißt, die ältere Generation muss anfangen, sich zu hinterfragen, was sie selber will und wer sie ist. Das höre ich daraus.
Ja, also zumindest wenn die ältere Generation das alles toll findet, was die Jüngeren dort machen, dann darf ich mich nicht gleichzeitig beschweren, was die Jüngeren dort alles machen. Das sind einfach Unlogiken und die, finde ich, fangen erstmal bei den Älteren an und gar nicht bei den Jüngeren. Wenn ich eine 4-Tage-Woche anbiete und da kommen eben Leute, die dann 4-Tage-Woche arbeiten wollen, kann ich nicht sagen, die Jüngeren sind alle faul geworden, sondern ich ermögliche ja das. Und vielleicht hätten wir genauso agiert, wenn das vor 10, 20 Jahren möglich gewesen wäre. Und das ist halt einfach immer unlogisch, wie wir da agieren.
Trotzdem ist es ja jetzt wichtig, drauf zu schauen, wenn wir über Lösungen sprechen. Wir hatten mal eine Vertreterin der Generation Z in der Sendung und die sagte, ja, meine Eltern, die haben mich gelobt für eine Siegerurkunde, als hätte ich die Olympischen Spiele gewonnen. Die sind natürlich auch das Loben gewohnt. Also da einen Dreh zu finden und jetzt plötzlich mit Kritik zu kommen, ist vermutlich auch nicht der richtige Weg. Wie geht der Mittelweg?
Das stimmt, aber irgendwann müssen wir ja anfangen. Also das Thema ist, wenn ich immer lobe, ist Lob für mich denn das normale Art, Feedback zu erhalten. Das heißt, das ist auch für mich gar nicht mehr motivierend in irgendeiner Form oder aktivierend. Also ich, das ist für mich einfach eine Selbstverständlichkeit und dadurch ist es auch fast schon tautologisch, das überhaupt zu machen. Das heißt, wir müssen einfach anfangen. Also ich fange bei Menschen, wo wir sehen, okay, wir schätzen ungefähr, dass 25% tatsächlich jetzt mittlerweile so aufwachsen, dass die Kritik von der Person selber äußern zu lassen. Also das ist eigentlich mal ein ganz guter Weg, wie man das in der Firma einführen kann.
Das heißt zu fragen, wie denkst du, hast du die Aufgabe gelöst? So eine Frage zu stellen.
Genau, wie würdest du selber bewerten? Wo siehst du denn noch Potenzial und so weiter? Und das erkläre ich auch immer, wenn ich jetzt zum Beispiel über das drüber gehe und ich finde es einfach schlecht, wie soll ich denn da reagieren? Also ich binde die Person mehr mit ein und das ist auch ganz wichtig, weil ich dann weiß, auf welcher Ebene hole ich denn die Person ab. Es gibt ja etwa 20%, die richtig, richtig gut sind, das vergisst man immer oft bei den Ganzen, die richtig, wirklich klasse sind, die kommen aber dann auch nicht so, wie finde ich es und so weiter, weil sie es eben selber so ein Stück wissen. Aber ebenso die anderen, die dann so unsicher sind und die können sehr, sehr schnell lernen. Das heißt aber, ich gebe ihnen ja gar keine Möglichkeit, wenn ich nur lobe, dass sie dann besser werden. Also ich muss die schon ein Stück fördern und fordern, aber eben immer die im Dialog mitholen, das darf nicht zu extrem sein. Mir sagen immer die Jüngeren, das wirkt so brachial, wie die Älteren dann reden und so brachial in ihrem Feedback. Man muss da schon ein bisschen feinfühliger werden in der Art der Kommunikation und vor allem klarer. Ich finde ja, in der Bundesrepublik haben Führungskräfte immer zwei Riesenthemen, die sie wirklich schlecht machen. Das eine ist ein klares und gutes Feedback. Und zwar auch eine klare und gute Kritik, so die nicht persönlich ist, sondern tatsächlich der Sache dienlich. Theoretisch auch eine Kritik, die man vor der Gruppe äußern könnte, wäre eine gute Kritik. Und das zweite ist Zuhören. Einfach mal still sein, dem anderen reden lassen, zuhören, die Lösung auch vom Mitarbeiter einfordern. Das sind so zwei Dinge, wo ich sehe, das sind wir sehr schlecht bei uns.
Wenn wir über unterschiedliche Einstellungen der Generation sprechen, gibt es da so das Konfliktthema Nummer eins?
Ja, wahrscheinlich würde man da die Arbeit sehen. In der Arbeit sind die Konflikte am sichtbarsten. In der Freizeit sehen wir eigentlich die weniger stark, weil da treffen die Dinge nicht so aufeinander. Aber in der Arbeit ist es so, wenn dann irgendwie das Werkstück oder irgendwas noch fertig gemacht werden muss und dann eben der Jüngere sich das Recht rausnimmt, pünktlich zu gehen. Und der Ältere sagt, es muss aber jetzt noch fertig sein, wir sind Dienstleister, es geht so nicht. Und da treffen tatsächlich Welten aufeinander. Und objektiv gesehen haben da beide ein Stück Recht. Also es ist jetzt nicht so, dass die Jüngeren da Unrecht haben.
Wie lässt sich denn in der Mitte treffen? Man kann ja sagen, die Einstellung von der jungen Generation zu sagen, ich gucke, passe auf mich auf, damit ich keinen Burnout kriege, ist ja erstmal eine gute, positive Einstellung. Die Einstellung der älteren Generation zu sagen, eine Aufgabe mache ich auch fertig bis zum Schluss, ist auch eine gute Einstellung. Wo ist die Mitte?
Ich glaube, dass die erste Einstellung tatsächlich eher dazu führt, dass ich auch Burnout für mich wahrnehme. Also es ist eine Diagnose, die man eher mal kritisch sehen muss, aber es geht darum, dass junge Menschen, wenn sie so ein Bild haben, immer pünktlich zu gehen, aber auch mit so ein bisschen Minusgedanken in die Arbeitswelt kommen. Das heißt, ja, nicht zu viel machen und immer darauf achten, nicht zu viel zu machen, sorgt ja dafür, dass ich alles, was ein bisschen mehr ist, auch sofort als negativ deute. Das heißt also, Stress wird dann auch überinterpretiert. Auch teilweise werden dann Symptome, die ich dann durch die Arbeit habe, aggraviert und so weiter, also so überskizziert wahrgenommen. Das kann so eine Folge sein von vielen Dingen. Und was aber jetzt passiert ist, dass viele dann auch Berater sagen, ja, die Jungen, die brauchen alle den Purpose, die brauchen den Sinn in der Arbeit. Und den sehe ich natürlich gar nicht, wenn da jemand pünktlich geht. Ne? Wenn da jemand pünktlich geht und die ganze Zeit auf die Uhr schaut, dann kann ich dem nicht gleichzeitig unterstellen, der braucht einen Sinn in der Arbeit, weil der Sinn scheint um 15 Uhr dann zu enden an der Stelle. Der ältere Mensch macht ja dann das Stück an dem Stück fertig, der hat was Abgeschlossenes, dadurch auch ein abgeschlosseneres Bild, kann dann damit mehr in die dann auch gehen sozusagen. Das ist was Schöneres als der Jüngere, der mitten im Prozess abbricht und dann immer im Abstrakten verhaftet bleibt. Also würde ich das kritisch sehen. Allerdings waren viele Ältere, die dann sich quasi bis zur Krankheit hin aufopferungsvoll stundenlang geschuftet haben, auch keine Vorbilder für die Jungen. Müssen aufpassen, vom einen Extrem nicht ins andere zu springen.
Wobei, was Sie jetzt sagen, würde ja bedeuten, die ältere Generation sieht einen Sinn in ihrer Arbeit, weil sie so viel schuftet und die jüngere Generation würde gar keinen Sinn mehr sehen. Da möchte ich widersprechen, weil ich glaube, dass viele durchaus auch einen Sinn und eine Leidenschaft in ihrer Arbeit haben, aber weil sie einfach auf sich auch zu achten gelernt haben, machen sie dann pünktlich Schluss.
Das sehe ich nicht ganz so. Also wenn Sie dann intrinsisch motiviert an irgendwas arbeiten oder in dem sogenannten Flow-Effekt sind, dann schauen Sie nicht so auf die Uhr. Dann würden Sie sagen, jetzt muss es aber fertig werden, weil ich einfach Lust habe, das fertig zu machen. Wenn ich aber permanent drauf schaue, ist es ja so, wenn ich jetzt sage mal um 17 Uhr gehen muss, dann schauen diese Leute ja schon um 16.30 Uhr, wie viel Uhr es ist. Und da würde ich denen jetzt eine Sinnsuche jetzt in der Arbeit nicht unterstellen.
Gibt's dann nicht mehr die passende Arbeit für die junge Generation? Die Frage muss man dann ja stellen.
Ich glaube, es geht eher darum, dass Arbeit und Freizeit mittlerweile den gleichen Stellenwert hat und dass ich von beiden nichts abgeben möchte. Das heißt also, ich möchte von meiner Freizeit nichts opfern. Das ist, glaube ich, eher so. Es hat viel damit zu tun, wie wir in die Arbeit gekommen sind. Das heißt also, wenn ich mir den Arbeitsplatz aussuchen kann, ist der Arbeitsplatz ja auch per se weniger wert wie damals, wo sich vielleicht 100 Menschen auf eine Stelle beworben haben. Ich dann da kam und gleich sofort stolz war, weil ich als Einziger diese Stelle bekommen habe von 100 Leuten. Dadurch habe ich eine ganz andere Bindung. Sozusagen heute kann ich es mir einfach aussuchen. Es gibt da 5, 6 Unternehmen, die sich bei mir beworben haben. Dadurch ist die Arbeit weniger stark wert. Wieso soll mich da weniger stark auch einbringen? Freizeit ist für mich auch wichtiger. Also insgesamt würde ich das eher in die Richtung sehen, ja.
Viele Unternehmen suchen fast schon verzweifelt nach guten, jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ja, wie können sie die bekommen? Rüdiger Maas ist bei uns Generationenforscher. Sie haben jetzt einen interessanten Praktikumsplatz beschrieben. Da wurde mal eine ganze Sache gedreht. Inwiefern?
Also viele Unternehmen haben jetzt bemerkt, dass wenn die jungen Menschen schon mal ein Praktikum bei ihnen gemacht haben, dass dann die Abbrecherquote relativ gering ist. Also sollte man eigentlich mehr oder weniger ein Praktikum bewerben und nicht den Arbeitsplatz. Also das ist so mal eine Idee. Und das haben die auch gemacht und haben dann festgestellt, dass gar nicht so viele kamen. Die haben das Praktikum super beworben, da kannst du das machen und das ist möglich und so weiter. Wir bieten dir alles Mögliche an. Und haben die einfach das Ganze mal gedreht und gesagt, bei uns musst du das und das machen. Es ging quasi nicht um das, was du kriegst außerhalb den 8 Stunden, sondern um die 8 Stunden, um die es geht. Und wir nehmen nur die Besten. Wir nehmen nur die Besten in Deutschland. Und da stieg die Bewerberzeit tatsächlich um 500%. Warum? Weil es erst einmal Begehrlichkeit weckt. Und man kann sich vorstellen, wenn ich einer von 20 in Deutschland bin, der genommen wird, dann hat es natürlich eine ganz andere Auswirkung für mich. Ich bin der genommen wird. Ich bin stolz darauf. Ich erzähle da. Und wenn ich dann später da nochmal arbeiten darf, weil die nur die Allerbesten nehmen, habe ich eine ganz andere Bindung an das Unternehmen. Und das erinnert ein bisschen so, wie es eben früher war. Wenn ich einer derjenigen bin, die von 100 genommen wird, dann bin ich doch sofort stolz darauf. Und genau das passiert ja in den meisten Firmen nicht. Man macht genau das Gegenteil, man bietet alles Mögliche und bei uns ist dann noch das Incentives und das. Und wir verhätscheln die jungen Menschen und wundern uns, dass sie da nicht arbeiten wollen. Das ist auch ein Widerspruch, ne?
Das hat was mit Anreizen zu tun, genau. Aber wirklich dann auch eine Härte zu zeigen. Also sind wahrscheinlich diejenigen, die dann dort waren, die dann wirklich gesagt haben, ja, wir haben es geschafft, wie Sie gerade genannt
haben. Wir haben es geschafft und alle anderen Mitarbeiter sehen, schau mal, wir achten wieder auf Qualität, auf Anspruch. Also ist es auch für mich motivierend für mich als älterer Mitarbeiter. Schau mal, ich hatte es schwer, die Jungen haben es auch schwer. Also weil was oft passiert ist, ist genau das Gegenteil, dass man jetzt das für die Jüngeren noch leichter macht und dann die Älteren sagen, ja, also bei uns war das damals nicht so der Fall. Und dann kommt so ein Sozialneid auf. Ne?
Wäre so der Leistungsgedanke denn wieder reinzukriegen, der ja vielfach verloren ist?
Ja, und ich muss sagen, das hat ganz viel damit zu tun, einfach mal zu akzeptieren, dass der soziodemografische Wandel uns gar nicht mehr Mitarbeiter zuspielt. Die werden wir nicht bekommen. Auch auf dem internationalen Markt ist Deutschland gar nicht so interessant, für gute Arbeitskräfte zu kommen. Das heißt, wir müssen akzeptieren, dass es einfach weniger gibt. Und das bedeutet mit dem Akzeptieren, dass wir vielleicht Prozesse umstellen oder versuchen dann eben mit weniger Menschen dann Ähnliches oder insgesamt dann vielleicht an einer oder anderen Stelle Abstriche zu machen. Ich würde mich aber nie durch den soziodemografischen Wandel erpressbar machen und dann Leute nehmen, die vielleicht gar nicht zu mir passen oder als Notnagel dienen.
Doch trotzdem scheinen das ja viele Unternehmen machen zu müssen, weil sie sagen, ich krieg sonst nicht jemanden, ich nehme einfach alles, was kommt.
Genau, und da muss ich immer mir die Frage stellen, ob ich mir das leisten kann, irgendjemanden zu nehmen. Man stelle sich vor, man nimmt dann von den 10 Schlechtesten den Besten. Der Vorgesetzte ist dementsprechend schon negativ gebiased, also hat schon so eine Verzerrung, wo er dann einfach auch nicht der Vorgesetzte ist, der er sein sollte. Die Mitarbeiter denken, ach, wen schleifen wir jetzt denn jetzt an? Und dann geht die Person sowieso. Das heißt, ich habe einen Frust, der kostet mich 30% vom ganzen Jahresgehalt, weil ich jetzt wieder einen neuen suchen muss. Und da wäre eher die Frage zu stellen, lieber mal niemanden einstellen und zu schauen, ob wir das anders schaffen, wenn das möglich ist, um Gottes Willen, wenn
das möglich ist. Die Frage ist, wie? Haben Sie da Lösungen?
Man könnte die Prozesse umstellen oder man könnte dann sagen, okay, wir können halt nicht mehr alles bedienen, es ist halt einfach nicht mehr möglich. Man muss auch fairerweise sagen, der soziodemografische Wandel kam nicht seit heute, den wissen wir seit 1970, seit 54 Jahren ist der bekannt. Und jetzt tut es halt weh, jetzt merken wir es plötzlich, aber wir sollten erstmal unsere Prozesse und uns hinterfragen, bevor wir uns vom erzwingen lassen oder erpressen lassen und dann Leute einstellen, die gar nicht zu uns passen, weil der... Also wir machen da eine Ausnahme, beim nächsten wieder eine Ausnahme und irgendwann erkennen wir unsere eigene Firma nicht wieder und das kann auch nicht die Logik sein.
Da schwingt ja eine ganz große Botschaft gerade bei Ihnen mit, nämlich Verzicht, die Zukunft wird härter werden. Das ist daraus zu hören.
Genau, und durch den soziodemografischen Wandel sollten wir viel mehr auf Qualität achten und nicht mehr auf die Quantität, die wir nicht kriegen. Und wir müssen nicht 6 Forschungsgespräche erzwingen. Wenn wir halt nur 2 Bewerber haben, dann nehme ich mir halt mehr Zeit für diese 2 Bewerber. Ich bleibe aber bei der Härte. Ich stelle hier nicht irgendjemanden ein, hauptsächlich kriege dann jemanden, weil ich dann immer mehr auch vom Dienstleistungs- und Qualitätsgedanken der Firma insgesamt weggehe.
Boah, da ist ganz schön viel Frust drin, was uns die SWR1-Hörerinnen und Hörer gerade schreiben zum Thema junge Generation in der Arbeitswelt. Ich zitiere gerade mal von der Nachricht von Maya, die sagt, fängt schon bei Vorstellungsgesprächen an. Beispiel dazu, man erwähnt die 40-Stunden-Woche, 8 Stunden pro Tag, gibt die Möglichkeit zur Gleitzeit. Dabei werden die Augen der Bewerber ganz groß und es wird entgegnet, dass man ja bereit sei zu arbeiten, aber doch nicht so, denn man habe dann ja keine Work-Life-Balance mehr. Zudem möchte man natürlich ein dementsprechend höheres Gehalt. Ich frage mich, was denn überhaupt erwartet wird in der Arbeitswelt. Und aus Reutlingen schreibt uns Jochen, Motivation bei den 30-Jährigen. Ja, bei uns lassen sie genau um 15:35 alles liegen und sind weg. Rüdiger Maas, Generationenforscher bei uns. Sie wollen, dass die Generationen besser miteinander auskommen. Hier ist gerade ganz viel Frust zu hören. Also was tun?
Absolut, absolut. Weil das, was die Jungen sich quasi rausnehmen, in Anführungszeichen, haben sich die Menschen, die jetzt eben im mittleren Alter sind, nie getraut rauszunehmen. Also man hat immer gedacht, Probezeit muss ich ein bisschen mehr machen und so weiter. Und jetzt gibt es halt der Arbeitsmarkt her. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass psychologisch betrachtet sich die Jungen völlig normal verhalten, weil sich der Arbeitsmarkt das eben hergeht. Ich kann es mir eben aussuchen. Ich bin auch beim Forschungsgespräch ja nicht mehr jemand, der um einen Job wartet, Angst hat, einen Tag vorher aufgeregt ist, sondern ich bin Kunde. Weil dieses Unternehmen bewirbt sich ja mehr oder weniger bei mir. Und dadurch ist alles schon ein Stück entwertet. Und was viele Unternehmen jetzt machen, ist, die achten immer mehr auf die Peripherie, also Incentives, die sie anbieten. Bei uns kriegst du das und das. Und das sind die Jungen jetzt gewohnt. Und dann gleiche ich ab. Aber das ist nie der Inhalt der Arbeit, nie die 8 Stunden, um es geht, sondern immer um die Peripherie. Und die ist immer vergleichbar. Dadurch kann ja gar keine Bindung und Motivation aufkommen. Und das disqualifiziert eigentlich schon mehr oder weniger den Arbeitsplatz.
Lässt die Älteren wahrscheinlich noch frustrierter werden, wenn sie das hören und all diese Anreize.
Genau. Also die Älteren sind, wie lange hatten das gebraucht, bis man mal Homeoffice machen durfte? Ich musste erst vertrauen und so weiter. Jetzt kommt ein Junger, Anfang 20, sagt, steht mir zu, möchte ich haben. Wenn ich es nicht kriege, gehe ich zum Nächsten.
Jetzt die Lösung.
Also die Lösung kann jetzt nicht sein, nur weil ich jetzt 20 Jahre nicht hatte, dass die ganze Welt für immer leiden muss. Das ist eben auch nicht. Ich muss aber die Jungen, ich muss wissen, dass sie anders bespielt sind, dass sie auf einer anderen Ebene in die Arbeitswelt kommen. Etwa 61% der Jungen gehen davon aus, dass die Arbeit völlig anders ist, als sie ihnen versprochen wird, als die Personaler ihnen das beschreiben. Also da haben wir etwas, was wir Inkommensurabilität beschreiben, also nicht Übersetzbarkeit. Die Jungen haben einfach einen ganz anderen Blick darauf. Und ich rate dann einfach, zum Beispiel, das machen wir auch bei uns, dass die Jungen selber das Forschungsgespräch führen. Dass einfach Mitte-20-Jährigen und denen alles erklären. Auch ruhig das Negative, sodass jeder halt einfach weiß, was erwartet ihn oder auf was kommt dazu, damit er eben nicht zu einem Übersetzungsfehler kommt. Und dann würde ich einfach mal schauen, wo ich die abhole, mal schauen, mich wirklich mit denen beschäftigen und dann die auf einer anderen bespielen und dann sukzessive immer mehr machen. Immer mehr die dahin hinzubringen. Die können unglaublich schnell lernen. Wir müssen nur denen eine Möglichkeit geben, die abzuholen. Und dass sie eben lernen, dass das alles gar nicht so negativ ist, sondern ein Teil davon. Diese 40 Stunden wirken erstmal so brachial, aber man muss es einfach ein Stück anders darstellen, sodass die Jungen einfach ein anderes Bild haben. Und zwar muss ich sie abholen aus dem sozialen Kulturkreis, aus dem sie jetzt eben kommen.
Bleibe jetzt gerade hängen bei Ihrem Beispiel. Die Jugendlichen sollen selber das Vorstellungsgespräch führen. Da brauchst du dann ja auch im Unternehmen eine ganz andere Denke. Also da sind ja Führungskräfte, die sagen würden, natürlich führen wir die Vorstellungsgespräche und setzen da jetzt keinen 20-Jährigen hin, der vielleicht noch gar nicht einordnen kann, was alles dazugehört.
Dann würde ich sofort sagen, also hast du kein Vertrauen in deine Mitarbeiter. Wir wissen, dass die Mitarbeiter viel strenger sind, weil die müssen mit ihnen zusammenarbeiten. Die meisten Vorgesetzten achten eher auf so die Themen, wie viel Geld wird er oder was auch immer. Aber die Jungen achten, kann ich mich auf den verlassen? Passt der ins Team? Passt der rein? Vor allem ist für über 88% der jungen Menschen ein angenehmes Arbeitsklima so der wichtigste Entscheidungsgrund für ein Unternehmen. Und das kann ich ja am meisten vermitteln durch Kollegen. Das kann ich gar nicht durch den fachfremden Vorgesetzten, den ich vielleicht da nie wieder sehe oder wie auch immer.
Das heißt, es könnte immer wieder ein anderer Kollege, um jetzt bei dieser Lösung zu bleiben, immer wieder ein anderer das Vorstellungsgespräch führen oder baue ich da eine Person auf? Wie würde das Unternehmen das am besten machen?
Ich würde die Person, die dann später mit ihm zusammenarbeitet, den würde ich eben das Gespräch führen lassen. Das mache ich bei uns auch so. Ich nehme mich dann einfach raus. Ich sage, hier, führt ihr das, er erzählt mir das. Schaut euch meinen ganzen Tag, nehmt euch den ganzen Tag Zeit, zeigt ihm alles und entscheidet dann du, ob das passt oder nicht. Wenn die Person den aber schlecht findet und ich den gut finde, darf ich ihn dennoch nicht einstellen. Weil sonst habe ich ja, ne, dass der Kollege und den anderen hergezogen
dann
hat.
Dann sind die Probleme vorprogrammiert. Genau. Erinnert mich so ein bisschen daran bei einer WG, wo dann oft geguckt wird, gucken dann alle zusammen, passt die Neue, passt der Neue auch rein. Kann man es damit vergleichen?
Der Hausmieter ist dann, Vermieter ist dann weg und sagt, ihr müsst in der WG klarkommen. So kann man sich das vorstellen. Auf der Ebene, das kommt auch recht gut an, weil die jungen Menschen dann relativ schnell offen und ehrlich sind und man eben nicht über ein Vorstellungsgespräch, so wie sie klassisch immer stattfindet, ein Vorgesetzter spricht über den Lebenslauf, ist eine Laborsituation, die wird im Arbeitsalltag nie wieder stattfinden. Nie wieder muss ich über meinen gefälschten Lebenslauf, über meine pseudo-positiven und negativen Tätigkeiten oder Eigenschaften sprechen. Das findet ja nie wieder statt im Alltag. Also was bringt mir das? Und ein unstrukturiertes Vorstellungsgespräch ist unter der Zufallswahrscheinlichkeit. Das haben Wissenschaftler festgestellt. Also hätte ich auch eine Münze werfen können. So funktioniert das. Entweder mache ich ein psychometrisches Messverfahren oder irgendwas. Oder ich lasse eben Kollegen entscheiden, ob der Kollege zu uns passt.
Generationenforschung ist ja ein Thema, mit dem sich die wenigsten befassen. Wie wurden Sie denn eigentlich zum Generationenforscher? Sie haben Psychologie und Philosophie studiert, waren ganz viel in der Welt unterwegs.
Ja, also da kam ich eigentlich auf die Idee, als ich in Japan studiert habe. Ich bin auf dem Landweg nach Japan mit dem Zug und so weiter und ich kam dann in Japan an und alle Länder, die ich da bereist habe, waren so technisch gefühlt hinter uns damals, aber Japan war gefühlt 20, 30 Jahre vor uns. Die hatten schon internetfähige Handys, Kita hießen die. Und da konnte man schon Fotos machen und so weiter. Also Dinge, die ich mit meinem Nokia damals, das so ein bisschen vibrieren konnte, gar nicht machen konnte. Auf der anderen Seite habe ich gesehen, dass die alle auf ihr Handy starren durch Tokio gelaufen sind. Keiner hat sich miteinander unterhalten und es war eine unglaubliche Fixiertheit auf dieses kleine Ding. Und das fand ich auf der einen Seite faszinierend, auf der anderen Seite sehr erschreckend. Mein erster Gedanke war Zombieland, das weiß ich noch. Und ich wusste, dass das zu uns, wenn das zu uns rüberschwappt, dass das eine ganze Generation prägen wird. Und da hatte ich dann mich damit begonnen damit zu beschäftigen und war dann halt relativ früh schon damit dran und hab dann gemerkt, dass es auch auf dem Arbeitsmarkt und so zu demografischem Wandel zu einer Veränderung führt und habe dann immer geschaut, wo gibt es Generationsspezifika, wo sind es Lebensphasen, wo Altersphasen und so weiter und habe mir versucht, das zu unterscheiden und habe dann, weil es da relativ wenig gute Studien zugab, mein eigenes Institut gegründet und es besteht aus Soziologen und Psychologen.
Wie gehen Sie denn da vor? Sagen Sie, ach, wir haben gerade ein Thema und dann schicken wir mal die Soziologen raus, machen eine Umfrage oder wie geht das?
Ja, also das wäre jetzt ein mögliches Szenario. Es gibt aber auch andere. Also in der Regel ist es immer ein Mix aus ganz, ganz vielen verschiedenen Studien. Wir haben gemerkt, allein durch Umfragen können wir gar nichts erreichen. Wir wissen einfach auch dann ganz wenig. Wir nennen das auch bei den Jungen oft Attitude-Behavior Gap. Das heißt, es wird etwas angekreuzt. Das heißt aber nicht, dass das irgendwie eine Handlung mit sich zieht. Also ich frage jetzt Junge zum Beispiel, würdest du Bioprodukten konventionellen bevorzugen? Da würden die sagen, ja, Bio passt, aber sie würden es nie kaufen, weil dann konventionelle halt einfach immer noch günstiger sind. Und so sehen wir das bei ganz, ganz vielen
Kommt
Themen.
Kommt immer auf die Fragestellungen natürlich an.
Ja, absolut. Und wie viel ich zur Auswahl stelle. Wir haben aber gemerkt, dass es bei den Älteren tatsächlich näher am Handlungskonzept ist. Nicht bei allen Fragen, und das untersuchen wir auch gerade, in welcher Kohorte das wie ist. Und wir haben gemerkt, dass es bestimmte Dinge gibt, die sehr wahrscheinlich biografisch stabil bleiben werden. Das heißt, das haben heute 16-Jährige und das werden die auch noch mit 26 und 36 haben.
Zum Beispiel?
Die Regeltreue, also dieses Einhalten von Vorgaben, vor allem eben in der analogen Welt, dieses Sicherheitsstreben. Wir sehen, dass die Jungen viel weniger rebellieren als die Kohorten davor und dass wir da einfach eine andere Denke haben. Aber auch alles, was mit dem Internet zu tun hat. Auch diese ganzen Social-Media-Konzepte, die ja natürlich jetzt dort in dieser prägungsoffenen Phase, in der Jugend und so weiter sehr stark, sehr dominierend waren, die werden die jetzt nicht einfach ablegen können.
Wie entwickeln Sie denn Lösungen? Weil da müssen Sie sich ja wieder von der Umfrage trennen und drauf gucken, was kann die Lösung sein? Und Dialog auf Rezept zu verordnen, wird nicht funktionieren.
Ja genau, vielleicht erkläre ich dann nochmal kurz, nach dieser Befragung machen wir ganz, ganz oft dann qualitative Validierungen und in dieser, also wir hinterfragen dann nochmal das Ankreuzverhalten, oft immer in dieser Zielgruppe, mit dem wir das zu tun haben. Wenn wir über die ganz Jungen forschen, dann machen wir das immer über die Pädagogen, über Lehrer, Grundschüler, Grundschullehrer, Kindergärtner und so weiter und befragen die. Und innerhalb dieser Validierung fragen wir auch nach Lösungen an, wäre das was für dich und so weiter. Wir haben ja dann auch Konzepte, die wir sehen, wo wir sehen, aha, da greift jetzt das und das Konzept. Und dann hinterfragen wir, wäre das auch für dich eine Möglichkeit, das so zu machen. Das machen wir und wir machen auch Fokusgruppen, trainieren mit denen bestimmte Maßnahmen, ob das richtig wäre und hinterfragen das ganz oft. Und da wir auch unternehmensberaterisch tätig sind, sind wir auch viel in den Unternehmen und kriegen das auch mit, wie man das umsetzen kann und können das dann immer wieder verifizieren.
Haben Sie ein gutes Beispiel, wo das mit der Lösungsentwicklung wirklich gut geklappt hat?
Naja, zum Beispiel, wie in diesem Reverse Mentoring, wo man einfach sagt, lass doch einfach mal die Jungen mal sprechen, wie die bestimmte Dinge wahrnehmen und wir nehmen es einfach mal phänologisch, also ohne Wertung, einfach hören wir da mal zu und versuchen mit den Ergebnissen, was die Jungen uns dann zu arbeiten und dann müssen die Jungen aber uns auch zuhören. Also das vergessen immer die vielen Unternehmen, die es einführen, sondern die Jungen müssen dann auch eine halbe Stunde dem Älteren zuhören, wie er die Welt gesehen hat und dann kann man zum Beispiel gemeinsam etwas finden. Dass wir jetzt zum Beispiel, wenn junge Menschen dann permanent zu spät kommen, nicht mehr fragen, warum kommst du zu spät, sondern wie änderst du selber, dass du noch pünktlich kommst und ist das überhaupt für dich möglich, dass wir den viel, viel mehr abholen, viel, viel mehr mit reinbringen in vielen Punkten. Das sind nur eine von ganz, ganz vielen Beispielen.
Wir sprechen über die Generationenkonflikte und wie sie gelöst werden können mit Rüdiger Maas. Und es kommen Nachrichten von den SW1-Hörerinnen und Hörern. Möchte jemand anonym bleiben und sagt, also es gibt Ausnahmen. Mein Sohn arbeitet bei einer Botschaft in Afrika, arbeitet von 8 bis 18 Uhr. Dieses Jahr sogar über Weihnachten, ist anstrengend, ganz klar. Aber diese Investition lohnt sich und zwar über das Finanzielle hinaus. Kommen jetzt gerade einige, die sagen, es gibt doch auch Ausnahmen. Was sagen Sie?
Natürlich gibt es Ausnahmen, Gottes Willen. Es sind ja nicht 12, 14 Millionen Menschen gleich. Wir schätzen etwa 20% der Jungen sind extrem intrinsisch motiviert, die richtig Lust auf was haben. Die möchte natürlich auch jeder gern haben, muss man fairerweise dazu sagen. Aber wir hören auch fairerweise auf der anderen Seite sehr oft von Ausnahmen der eigenen Kinder. Und dann beschreiben oft die, jetzt nicht der Hörer, aber oft dann die Menschen, Leute, wo ich sage, ja, das sind ja genau so, wie wir jetzt die Generation Z als Vorurteil beschreiben. Das ist denen oft gar nicht bewusst. Da haben die Eltern ein sehr starkes, Verzerrung, sage ich mal an der Stelle.
Ja, Reflexion ist da ganz wichtig. Einen Anruf haben wir bekommen. Laura hat sich gemeldet.
Ich bin 24 und ich wollte da kurz was einwerfen. Ich glaube, was ganz arg dazu führt, dass weniger junge Menschen eine Bereitschaft haben, irgendwie eine 40-Stunden-Woche zu arbeiten, ist einfach den Outlook, den man hat. Früher wusste man, wenn man viel arbeitet, keine Ahnung, 40 Stunden sich abrackert für die nächsten 15 Jahre, dass man sich danach ein Haus kaufen kann oder man hat auch den Outlook, eine gute Rente zu bekommen. Und das ist heutzutage einfach nicht mehr so. Man weiß, wenn man 15 Jahre durcharbeitet, wird das Geld, das Gehalt einfach auch durch die hohen Lebenshaltungskosten nicht reichen, sich ein Haus zu bauen, zu kaufen, was auch immer. Und der Outlook, dadurch, dass so wenig junge Menschen in das Arbeitssystem reingehen, ist auch schlecht für die Rente. Das heißt, dadurch sinkt, denke ich, die Bereitschaft, viel zu arbeiten, weil man hat im Endeffekt weniger davon, als die letzten Generationen es hatten.
Ja, Lara, vielen Dank. Da haben wir genau die Sichtweise aus der jungen Generation.
Und das ist absolut eine absolut richtige Analyse, so ist es eben. Wir müssen aber auch fairerweise mal denken, eigentlich müsste ich das Doppelte arbeiten, damit ich mir das leisten kann, was meine Eltern. Jetzt machen wir aber genau das Gegenteil und irgendwann wird das kippen. Irgendwann muss das ja in irgendeiner Form aufgefangen werden. Wir müssen insgesamt Rente neu denken. Übrigens hätte man das schon in den 70ern machen müssen. Aber das ist genau die
Sicht. Nutzt ja nur jetzt nichts.
Nutzt überhaupt nichts und die Jungen sind ja zu Recht dann frustriert und sagen, hier, da hättet ihr jetzt mal was machen können, wieso sollen wir das jetzt austragen an der Stelle? Aber wir müssen tatsächlich auch denken, je weniger ich einzahle, desto weniger kommt halt raus. Also ich muss da schon auch mal überlegen, ob ich vielleicht mal mehr mache als weniger.
Dennoch, diese Sehnsucht ist ja da, auch gerade zu sagen, irgendwann träume ich dann vielleicht doch vom Häuschen mit der Familie. Also wie kann ich es erreichen unter den Bedingungen?
Nö, wir werden immer mehr eine Spaltung haben. Es gibt junge Menschen, die wissen, dass sie irgendwann ein Haus erben. Und wenn ich in Stuttgart, München, Mitte oder wo auch immer bin, kann das Haus schon mal 6, 8 Millionen Euro kosten. Das heißt, ich bin latenter Millionär. Und wir werden einen Großteil von Menschen haben, die nichts erben. Und die werden sich mit dem Gehalt sowas nicht mehr leisten können. Also es sind auch langfristige Ziele einfach per se nicht mehr interessant. Und das wirkt sich auch auf die Arbeit aus. Wieso soll ich jetzt in 5, 6 Jahren oder 10 Jahre Schritte denken? Ich denke einfach jetzt im Hier und Jetzt, weil alles andere ist für mich ja gar nicht mehr logisch.
Das klingt nach keinem positiven Fazit für die Arbeitswelt. Wie sieht Ihr Blick in die Zukunft aus?
Also wir, unsere Aufgabe als ältere Menschen ist tatsächlich Zuversicht zu vermitteln. Wir müssen den Jungen Zuversicht geben. Wir dürfen jetzt nicht auch noch resignieren, weil dann haben es junge Menschen noch schwieriger. Also gerade im Berufsstaat wäre es ja toll, wenn wir denen einfach eher mehr Zuversicht vermitteln, vielleicht einfach mal ganz neu denken, ganz andere Logiken, ganz neue Ansätze zu machen, vielleicht auch mit den Jungen zusammen denken, aber wir sollten auf jeden Fall nicht resignieren.
Das ist das Schlusswort. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch, Rüdiger Maas.
Sehr, sehr gerne.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.